Hallo, liebe Freunde von Bademantel und Erdnussflips. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und heute wollen wir uns mal einem Klischee zuwenden, und zwar der Wehleidigkeit, insbesondere von Männern. Martin, wie wehleidig bist du denn?
Also das ist natürlich ein ganz, ganz übles Klischee. Ne? Das ist natürlich nicht so, dass alle Männer, wenn sie einen Schnupfen haben, glauben, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat und nach ihrer Mutter schreien. So ist es nicht wirklich, aber...
Nicht bei allen?
Nee, nicht bei allen. Also ich glaube schon, diese Klischees kommen ja von irgendwas. Es ist ja nicht so, dass sich das irgendwer ausgedacht hätte und das überhaupt kein Wahrheitsgehalt hat, sondern natürlich ist schon was dran. Und ich habe auch schon, jetzt ist ja in meinem Job, sehe ich ja selten Männer leiden. Ja?
Tja, du siehst Frauen leiden, das stimmt.
Das muss man ja tatsächlich sagen. Aber was immer wieder interessant ist, wenn jetzt, bei Geburten sind ja die Männer dabei heutzutage. Das ist ja, sonst bist du ja sozial auffällig.
Genau, du musst mit in den Kreißsaal, ja.
Du musst. Also das kannst du nicht bringen. Das kann keiner bringen, zu sagen, so Schätzelein, mach das mal. Ne, ich gehe jetzt in die Schankwirtschaft und ruf mich an, wenn es fertig ist. Das war früher.
Ich kann kein Blut sehen und ich kann dich nicht leiden sehen. Ich gehe mal.
Das war früher so. Ne, aber das kannst du sozial, das kannst du nicht mehr bringen. Ne? Außerdem hast du dann keine guten Instagram-Stories. Also müssen die jetzt mit in den Kreißsaal. Und bei manchen merkst du schon, das fällt ihnen jetzt nicht so leicht. Ja.
Obwohl die Frau leidet, fällt es dem Mann nicht leicht.
Genau. Ich muss ja jetzt mal aus der Männerperspektive argumentieren. Ne? Zur Erhaltung der Art ist es halt nötig, dass irgendwer diese Kinder kriegt. Und da das nun mal Männer auch rein organisch nicht können, ne, müssen das halt die Frauen machen.
Ist die gebärende Person weiblich?
Mir wurde das ja auch schon öfters gesagt, wie wäre es denn, wenn Männer das kriegen würden? Und ich sage dann immer, wir hätten eine Kaiserschnittrate von 100%. Ja, das würde keiner tun. Das würde keiner machen. Aber wenn dann jetzt so ein Kerl, so ein gestandener Kerl, ne? Also meistens sind das ja, also die Leute, über die ich jetzt gerade referiere, das sind so ganz schwere Gänger mit dicken Goldketten, Baseballkappe verkehrt rum, Pumper, reichlich tätowiert, und die gehen dann so wie King Kong in den Kreißsaal.
Was hast du denn für ein Klientel bei dir im Kreißsaal? Wie sehen denn die zugehörigen Frauen dazu aus?
Körnhausen. Nein, es gibt auch andere, aber das sind jetzt, nein, also die sind, ja, aber gerade diese Jungs, ne, die also so aussehen, als könnten sie irgendwie Eisenstangen durchbeißen, die gehen dann da rein und nach 20 Minuten weinen die und schreien nach ihrer Mutti.
Mami, hilf mir, ich will hier raus.
Ja, weil die das überhaupt nicht, die kommen mit dieser Situation nicht klar. Und dann denke ich immer, pass mal auf, Kollege, die Frau, ja, die du geschwängert hast, die hat jetzt wirklich ein Problem. Und du stehst da und jammerst.
Fallen die auch in Ohnmacht?
Ja, habe ich auch schon gehabt. Wir müssen, wenn wir, die gehen ja mittlerweile auch bei Kaiserschnitten mit rein, also bei geplanten. Wenn das irgendwie machbar ist, dann kriegen die ja keine Vollnarkose, sondern dann kriegen die ja so eine Spinalanästhesie, sodass die im Rücken, die Rückenmarksspritze, wie der Kalker sagt, geht nicht ins Rückenmark. Keine Sorge, Kinder, ihr werdet nicht querschnittsgelähmt. Und dann sind ja alle bei Bewusstsein. Also die Mutter kriegt das ja alles mit, und dann ist es ja ein schönes Familienevent, wenn dann auch noch der Vater dabei ist. Manche fragen dann, ob sie denn dann mal über das Tuch gucken dürfen oder die Nabelschnur durchschneiden. Ich sage dann immer, ich glaube, das wollen sie gar nicht.
Ich hoffe, ihr erlaubt keine Handys im Kreißsaal, weil ich weiß ja nicht, warum die darüber gucken wollen.
Im Kreißsaal kannst du nicht verhindern. Also die Filmerei, die hört auf, wenn ich sage, jetzt hört man mal auf mit der Filmerei, aber die filmen sicher pausenlos, da kannst du nichts machen. Aber beim Kaiserschnitt, wenn ich Zeit habe, dann muss ich ja aufklären. Ne? Das ist ja wie jede Operation eine Körperverletzung, und eine Körperverletzung kann nur erfolgen, wenn sie einverständlich ist. Das heißt also, wenn ich jetzt deinen Bauch aufschneiden will, kann ich nicht einfach hingehen, deinen Bauch aufschneiden, sondern ich muss dir sagen, also ich schneide jetzt deinen Bauch auf, um das und das zu tun. Und das Risiko, was du dabei eingehst, sind das, das, das und das und das und das. Das musst du mir unterschreiben, sonst darf ich das eigentlich nicht machen. Gibt Notfälle da. Ne? So, und da gibt es sogar einen Passus in manchen Aufklärungsunterlagen drin, dass der Mann unterschreibt, dass ihm keine medizinische Hilfe zuteil wird, sollte er umkippen.
Ja, weil ihr müsst euch ja auf die Frau konzentrieren und könnt euch nicht noch um den Heini kümmern, der da umgefallen ist, ja?
Genau, genau. Ja, aber es gab offensichtlich mal eine Klage eines Kerls, der mit im OP war, das nicht mit ansehen konnte, umfiel, sich die Birne aufschlug und sich hinterher beschwerte, dass sich keiner um ihn gekümmert hat.
Wahnsinn. Nein, das ist gut, dass der Passus da drin steht, und es ist auch sehr gut, dass ihr nicht einfach so Bäuche aufschneiden dürft, sondern das Einverständnis einholen müsst. Das beruhigt mich jetzt sehr.
Ja, ne, das ist okay. Aber jetzt nochmal auf diese klischeehafte Wehleidigkeit. Gut, jetzt muss man mal, ja. Ich hatte mal einen Nierenstein. Ich hatte mal einen Nierenstein.
Einen einzigen?
Das ist ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Auf jeden Fall, das tut weh. Das tut echt weh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt besonders wehleidig bin. Ich hatte das auf meinem Arbeitsplatz, und das ist ja für mich ganz praktisch. Dann gehe ich einfach nur ein Stockwerk tiefer und jammere da. Und habe dann also wirklich da richtig gezetert.
Und hat man dir auch gesagt, dass du jammerst? Hat man gesagt, Herr Kollege?
Nein, die hatten schon Mitgefühl und hatten gesagt, ja, da tät wohl auch weh. Aber ich habe richtig gezetert, und dann hat mich eine Kollegin behandelt, bei der ich schon mal einen Kaiserschnitt gemacht hatte. Und zwar einen Kaiserschnitt, der nicht geplant war, sondern am Ende einer Geburt. Das heißt, die hatte also die ganzen Wehen gehabt, und es tat weh und es war fies. Und irgendwann kam ich und sagte, nee, tut mir leid, das wird nichts. Da müssen wir leider anders ran. Das war richtig Mist. Und die behandelte mich, und die war sehr empathisch, weil erstmal hatte ich ja offensichtlich bei ihr ein Gut, und sie sagte dann, sie hätte beides gehabt, sie hätte Wehen gehabt und einen Nierenstein, und der Nierenstein wäre deutlich fieser gewesen.
Oh, dann hat sie dir da immerhin beigestanden oder beigepflichtet.
Also ich hatte eine weibliche Expertise, die mich berechtigte zu jammern.
Aber ich wundere mich jetzt, dass du einen Stein bei ihrem Brett hattest, weil ich dachte, der hat sich an dir gerecht, weil jemanden erst in den Wehen liegen lassen, stundenlang, und sich dann erst zum Kaiserschnitt zu entschließen, da habe ich schon auch manches Mal gedacht, da könnte man ja auch anders handeln.
Wenn du, die kennt sich ja so ein bisschen aus, das machen wir ja nicht, wir lassen ja jetzt nicht jemanden leiden und sagen, oh, jetzt, okay, jetzt hat sie mal 10 Stunden richtig gejammert und jetzt brechen wir ab. Sondern es hatte schon seine Gründe, das ging halt nicht. Ne? Und das hat sie auch begriffen. Das war auch vollkommen okay. Die meisten Leute tatsächlich, wo man dann das Kind rausgeholt hat, die sind eigentlich nicht böse auf einen. Also egal, wie es gelaufen ist. Die meisten Leute mögen einen dann.
Da kannst du ja froh sein. Ich habe nicht so ein gutes Verhältnis zu Ärzten.
Warum nicht?
Weil wahrscheinlich liegt es daran, dass mein Vater selbst Arzt ist. Und zwar Chirurg. Also auch in der schneidenden Zunft unterwegs.
Also richtiger Arzt.
Ja, so richtiger Metzger. Und das war mir schon immer suspekt, weil wenn irgendwas mit uns Kindern war, zerrte der uns immer sofort in den OP. Das heißt, so ohne Vorbereitung. Ne? Du hattest irgendwas, aber hieß es so, auf über die Straße und, ne?
Okay, nee, das verstehe ich.
Ja, und da habe ich so ein bisschen das Zutrauen verloren, und da bin ich sehr misstrauisch, was Ärzte angeht. Das heißt, was den Wehleidigkeitslevel angeht, bin ich, glaube ich, Mann, also um dem Klischee zu entsprechen. Also ich bin immer total aufgeregt, habe immer totale Angst. Und wenn der Arzt nur mit seinem Finger meinen Oberarm berührt, dann schreie ich schon Aua. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich selber nicht mehr die Situation in der Hand habe und deswegen mich so wahnsinnig da hineinsteigere, dass das wehtun könnte. Weil die Sache an sich tut dann nicht weh, das muss ich gestehen. Aber die Angst davor ist irgendwie das Schlimmere. Und gerade jetzt so Zahnarzt.
Erstaunlich ist, dass man nicht lernt, ne? Also, dass man bei der nächsten Situation wieder das genauso macht, obwohl man ja eigentlich wissen könnte, dass es so schlimm nicht ist. Aber ich habe auch schon Kollegen gehabt, die eine Nadelphobie hatten.
Die habe ich auch, ja.
Ja, gut, aber wir sind Ärzte.
Ihr seid Ärzte.
Ja, also ich kann jetzt nicht jeden Tag Leuten irgendwelche Sachen irgendwo reinstechen und schneiden und dann selber sagen,
Ach du! Ich kann auch neben Menschen sehen, kann Blut sehen, kann sagen, ist nicht so schlimm, tätschel die Hand, Hauptsache es passiert mir nicht. Ja, also das ist auch noch was anderes, ob es dir an die Haut geht oder jemand anderem.
Ja, ich fand das immer lustig. Also Ärzte mit Nadelphobien fand ich immer schon ein bisschen lustig, weil letztlich, also das haben wir ja alle schon mal gemacht, Blut abgenommen.
Die einen besser, die anderen schlechter. Also ich war mal im Krankenhaus nach einem Kreuzbandriss. Und da muss ja auch immer Blut abgenommen werden in den Krankenhäusern, behaupten die zumindest. Ich sage immer, man muss gar nicht so viel Blut abnehmen. Ja, aber nicht dauernd jeden zweiten Tag.
Es muss immer überall Blut abgenommen werden. Ich weiß auch nicht, mit welcher Sinnhaftigkeit, aber.
Genau, es musste mir nicht jeden zweiten Tag geschehen. Also ich liege da, ne, Privatpatientin auf der Station, kommen zwei junge Assistenzärzte reingewackelt ins Zimmer. Dann, guten Tag, wir nehmen Ihnen jetzt Blut ab. Sag ich, nee, ganz bestimmt nicht. Sag ich, wieso nicht? Sag ich, weil ich muss mich da mental darauf vorbereiten. Ich muss das wissen, dass Sie kommen. Ich muss wissen, um wie viel Uhr. Und dann muss ich mich da, wie gesagt, vorbereiten, dass ich weiß.
Du musst dein Zentrum finden, Om.
Ich muss mein Zentrum finden, damit ich das aushalte. Gucken die beiden mich an und sagen, und es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Sag ich, naja, der eine könnte sich jetzt auf mich werfen und der andere könnte jetzt das Blut abnehmen, aber ansonsten sehe ich keine andere Möglichkeit. Also sind sie wieder rausgewackelt. Dann kam abends der Chefarzt und sagte, ich habe gehört, Sie haben sich geweigert, Blut abzunehmen. Sag ich, ja. Und dann sagte ich auch zu ihm, sag ich, Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie jeden zweiten Tag Blut von mir brauchen. Das ist doch gar nicht notwendig. Sag ich, machen wir einfach jetzt einen Plan aus. Ne? Sie nehmen dann nochmal Blut ab und ne, vielleicht noch zweimal während meines Aufenthaltes. Aber nicht jeden zweiten Tag. Hat er sich auch tatsächlich darauf eingelassen. Und dann konnte ich mich da auch selber darauf vorbereiten und wusste, heute ist der Tag. Dann ging das etwas leichter.
Wenigstens warst du so clever und hast nicht darauf bestanden, dass der Chefarzt dir Blut abnimmt, weil der hat das zuletzt vor 30 Jahren gemacht. Also das...
Der kann das noch schlechter, ja, ja.
Der kann das überhaupt nicht. Also da, ne, ich bin schon nicht besonders gut, aber die mir Vorgesetzten, die können das natürlich nicht mehr, die müssen das ja auch nicht machen, die müssen ja andere Sachen machen. Es ist ja auch okay so.
Genau, aber wichtiger wäre ja eigentlich, dass man den Menschen auch die Angst nimmt und deswegen auch ein bisschen mehr mit den Patienten spricht. Und ganz beliebt ist ja auch immer so der Zahnarztbesuch, da haben ja auch viele Menschen Angst, hatte ich früher auch. Aber jetzt habe ich schon seit vielen Jahren eine ganz tolle Zahnärztin, die 2,5 Stunden von meinem Wohnort entfernt ist. Da fahre ich dann 2-mal im Jahr hin. Auch die Zahnreinigung ist schon eine Herausforderung, also 2-mal im Jahr zur Zahnreinigung.
Zahnärzte bin ich völlig bei dir, grauenhaft.
Dann werde ich dir meine Zahnärzte empfehlen, denn Frau Doktor sieht Granate aus. Das heißt, sämtliche Männer, die in diese Praxis kommen, haben sowieso schon mal keine Schmerzen mehr. Was mir jetzt in meinem Problem nicht hilft, weil ich höre dann immer nur, oh, Frau Doktor und ja, Frau Doktor. Also die Männer sind dann abgelenkt und lassen die Behandlung über sich entgehen. Ich kann dir dann gerne den Kontakt weitergeben. Aber auch für mich.
Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich habe auch eine Zahnärztin. Bin ganz zufrieden.
Gut. Aber auch für mich, muss ich sagen, ist die Behandlung ganz, ganz toll. Weil es gibt ja so Zahnärzte und auch überhaupt Ärzte, die sich benehmen wie schlechter. Ne? Da kommst du hin, die bollern dir die Spritze da rein, knallen dir das Serum auf einem Schlag da rein, deine Gefäße können sich gar nicht so schnell weiten, wie das Zeug da reinkommt. Und es gibt aber auch die, die es anders machen. Und wenn jemand da mit Empathie zu Werke geht, dann tut es auch tatsächlich nicht weh. Und so ist das bei der Zahnärztin. Deswegen habe ich da dieses Trauma zumindest überwunden.
Aber jetzt nochmal das Psychogramm von Männern reinzugehen. Wenn jetzt diese Zahnärztin eine sehr, sehr hübsche Frau ist, dann würde ich als Mann mir ja nicht die Blöße geben, da als Lappen dazustehen. Das heißt also, egal was sie machen würde, ich würde sagen, ist nicht schlimm, sie machen das toll.
Genau.
Ja, also ich, Zahnarzt, vor ein paar Wochen musste mir ein Zahn gezogen werden und ich versuche das dann zu rationalisieren. Eigentlich möchte ich mich in ein Loch verkriechen und nach meiner Mama schreien, aber das finde ich uncool. Und dann sage ich dann, ja, das muss halt irgendwie gemacht werden. Ich werde von meiner Familie auch immer damit verfolgt, dass ich ein Lappen sei. Finde ich so ein bisschen unfair. Denn wenn ich jetzt mal krank bin, also ich hatte Corona vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren und da hatte ich 2 Tage 39 Fieber. 39 Fieber ist für einen ausgewachsenen Menschen, der das sonst nicht hat, das ist schon, war schon gut. Ne? Also ich lag schon wirklich auf der Matte. Ich habe nicht nach Mama geschrien. Ich wollte aber auch einfach nicht belästigt werden. Ich wollte in Ruhe leiden und dabei Netflix gucken. Ja, und da wurde ich ständig unterbrochen durch so wohlmeinende Geschichten wie, sollen wir dir noch einen Tee machen? Verschwindet. Ja, und dann hieß es, ich sei ein Jammerlappen. Das finde ich jetzt ganz unfair.
Unerträglicher Mensch, der Kranke lässt sich nicht pflegen. Wie schön.
Nein, ich wollte einfach, ja, ich wollte mich zusammen, wie früher, ne, der Wolfsrudel, ich wollte mich zusammenrollen in der Ecke und still vor mich hin sterben. Und das ließ man mich nicht. Ja, da kamen ständig irgendwelche Vorschläge, man könne mir doch nochmal irgendwie ein Teechen oder ein Tablettchen oder irgendwas machen. Und ich habe dann immer nur gebellt und gesagt, sollen alle verschwinden.
Ja, das ist gemein.
Ja, also man mag das ist vielleicht eine Kompensation von Wehleidigkeit.
Das kann sein, Unerträglichkeit.
Mag sein. Aber wenn wir jetzt hier schon Klischees über Männer auskippen, dann hätte ich jetzt auch noch ein Klischee über Frauen auszukippen, mal weg von der Wehleidigkeit.
Da bin ich gespannt.
Man muss tatsächlich sagen, es gibt auch Frauen, um das abschließen. Es gibt, manchmal haben wir Frauen, wo ich sage, hat sie gerade Presswehen? Nein, wir nehmen ihr Blut ab. Also, ne, es gibt auch da Leute, die mehr oder minder schmerzempfindlich sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein kulturelles Ding ist, weil wir kriegen ja als deutsche, westeuropäische, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als zumindest als männliche Westeuropäer beigebracht, dass Indianer keine Schmerzen zeigen. Und wenn einem einer wehtut, dann nimmst du das wie ein Kerl. Und das ist in anderen Kulturkreisen nicht so. Die lassen das halt raus. Ja? Die zelebrieren es auch irgendwo, weil sie es so gelernt haben. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, ist es halt lauter. Ja?
Dem einen hilft dies, dem anderen hilft das.
Ja, eben, das ist auch okay. Aber ich hatte jetzt wir hatten ja so mal schon mal über Problemlösungsansätze, ne? Und ich habe jetzt werde ich mal eine ganz gewagte These. Es gibt bei Frauen gibt es auch dieses Klischee, wie Probleme angegangen werden. Grundsätzlich ist es ja so, man kann sagen, es ist irgendwas passiert. Es wurde Mist gebaut. Das ist auch ein interkulturelles Phänomen. Das habe ich mal in einem Buch gelesen, dass die Westler, also die westliche Welt, eher immer sagt, okay, es wurde Mist gebaut. Wer hat den Mist gebaut? Ja? Und der Japaner zum Beispiel sagt, es wurde Mist gebaut. Wir müssen diesen Mist aus der Welt schaffen und danach bringen wir den um der Schulter. Aber erstmal muss ja der Mist weggeräumt werden, damit das Problem gelöst wird. Und man erkennt sich da wieder, weil es ist ja auch einfach. Es ist ja auch einfach, immer zu sagen, okay, wurde Mist gebaut, du warst es. Hilft aber nicht in der Lösung des Problems. Und jetzt meine Geschichte. Ich glaube, dass das so ein bisschen so eine Frauengeschichte ist. Denn als meine große Tochter noch sehr klein war, da war sie in einer Krabbelgruppe. Und diese Krabbelgruppe war bei uns um die Ecke. Und die ging, weil das ja innerstädtisch war, gingen die manchmal auf so einen Innenhof und spielten da mit ihren Erzieherinnen. Und da war so ein Gittertor vor. Das war bei einer ganz ruhigen Nebenstraße. Da passierte sowieso nichts. Aber dieses Gittertor musste halt immer zu sein. Und ich holte die dann irgendwann ab, zusammen mit den anderen Müttern. Und das Gittertor war auf. Und ich kam rein und es war ein riesen Gezeter. Das Gitter. Was denn da alles? Und wer denn das Gittertor? Und also Zeter, Zeter, Zeter. Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du es einfach mal. Und sag, ich war's, ich habe es aufgelassen. Thema erledigt. Neues Thema. Was gibt's zum Abendessen? Ja? Also es war mit dem Geständnis oder mit der Feststellung, wir haben einen Schuldigen, war das Thema auch gut. Und das habe ich so ein bisschen adaptiert in mein tägliches Arbeitsleben. Wenn also, ich sage immer, egal was passiert, mein Fehler. Mittlerweile nimmt das natürlich keiner mehr ernst, aber es soll auch so ein bisschen illustrieren, das ist ja nicht, eigentlich ist es ja Quatsch. Eigentlich ist es ja Quatsch zu sagen, wir brauchen einen Schuldigen und das Allerwichtigste, ich war's nicht.
Genau, wir brauchen die Lösung und nicht den Schuldigen. Aber warum denkst du, dass das ein Frauending ist? Weil gerade hast du ja gesagt...
Weil und das muss ich zugeben, da bin ich jetzt ein bisschen gefärbt, weil ich ja nur mit Frauen arbeite. Und ich merke häufig, dass ich dann hingehe und sage, Mädels, es ist ja schön, wenn wir einen Schuldigen suchen, aber wir müssen doch jetzt erstmal dieses Problem aus dem Weg räumen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die nur so arbeitet.
Moment, du hast selber vorhin am Anfang gesagt, es ist auch eine interkulturelle Sache oder eine kulturelle Sache. Und da hat es nämlich nichts mit Männern und Frauen zu tun, weil das, was du gerade so kurz angetriggert hast, da gibt es auch sogar im Internet kursieren schon Dinge in den verschiedenen Religionen und den Umgang mit Problemen. Shit happens, heißt es. Und dann heißt es halt bei den Christen, if shit happens, it's God's will. Ne? Also der liebe Gott hat es so gewollt. Während dann die Buddhisten sagen, what's the sound of shit happening? Ja, also ich glaube nicht, dass das ein Männer-Frauen-Problem ist. Kulturell vielleicht, aber Männer-Frauen wäre ich nicht bei dir.
Ist es auch, ist es definitiv. So, und wenn ich Leute kennengelernt habe, das mag natürlich an meiner besonderen Jobsituation liegen, aber wenn ich Leute kennengelernt habe, die also klassisch gesagt haben, wir brauchen einen Schuldigen, waren es meist Frauen oder Chefärzte, weil die per se, also so das ist eine Ausnahme, aber so Leitungspersonen müssen ja einen Schuldigen finden, weil sonst können sie es ja gewesen sein. Das kann ja nicht sein, weil der Papst ist ja auch unfehlbar. Ne, die können es nicht gewesen sein. Aber ich sehe das und ich sehe das auch in meinem privaten Umfeld, dass ich glaube, dass Männer oftmals Aber die haben ganz andere Fehler, das ist ja keine Frage. Aber manche oftmals lösungsorientierter arbeiten, du bist mit Sicherheit eine Ausnahme, als wie zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, die kann sich den ganzen Tag damit aufhalten, warum, wer den Scheiß gebaut hat und warum das jetzt nicht funktioniert, einfach statt zu sagen, okay, wie kriege ich es ans Funktionieren?
Okay, dann werde ich jetzt mal ein bisschen Aufklärung betreiben, weil ich glaube, was man unterscheiden muss, deutlich unterscheiden muss, ist, ob Frauen überhaupt nach einer Lösung suchen oder ob sie sich nur über eine Situation unterhalten wollen. Weil das kenne ich schon, was du beschreibst. Aber vielleicht ist es gar nicht die Intention der Frau, in dem Moment eine Lösung zu finden, sondern Joy of Grief einfach ein bisschen zu jammern. Ein Beispiel.
Joy of Grief ist übrigens ein toller Titel für diese Folge. Ja, Joy of Grief. Ganz, ganz wunderbar.
Absolut. Unsere Sendung wird heißen Joy of Grief. Du hast recht. Ein Beispiel. Ich fuhr mit meinem Mann im Auto und war in Hundescheiße getreten und hatte diesen Schuh im Auto. Es stank. Und ich lamentierte dann also, es stinkt. Mein Mann, ja, du bist in Hundescheiße getreten. Und ich so, ja, ist aber schon doof, dass es hier so stinkt. Ja. Und dann sagte ich das noch ein drittes Mal und dann sagte mein Mann, ja, was soll ich jetzt machen? Den Schuh aus dem Fenster werfen? Und ich so, nein, natürlich nicht. Der Mann sucht eine Lösung. Wäre ich jetzt mit einer Frau unterwegs gewesen, hätten wir uns unterhalten, Mann, das ist aber richtig doof, dass der Schuh stinkt. Ja, und warum bist du auch überhaupt in die Hundescheiße getreten? Ja, ich weiß ja auch nicht.
Aber wer hat seinem Hund erlaubt, dahin zu scheißen, wo du eventuell lang gehen würdest? Das ist doch der Schuldige.
Okay, darüber, also das würde ich jetzt in meiner Erlebniswelt nicht wiedergeben, aber wie gesagt, ich kenne das, dass Frauen sich dann sehr lange darüber unterhalten können, das macht auch Freude, sich darüber zu unterhalten, wie doof das ist, dass es jetzt das Auto stinkt, weil die Scheiße am Schuh klebt. Aber jetzt hast du ja eine sehr gewagte These aufgestellt mit, das ist Frauensache. Jetzt bin ich auch mal mutig und stelle eine gewagte These auf. Ich glaube, das hat was mit dem Bildungsstand zu tun. Ich glaube, dass Menschen, die nicht gelernt haben, nach Lösungen zu suchen, diese Schuldigen suchen. Und ich erlebe das insbesondere bei diesen Verschwörungserzählern. Und ich sage ganz bewusst Erzähler und nicht Theoretiker, weil es ist keine Theorie. Es ist einfach nur dummes Erzählen. Diese Verschwörungserzähler suchen immer einen Schuldigen. Sie suchen nie die Lösung. Und das hat für mich was mit Bildungsstand zu tun.
Glaubst du, dass diese Verschwörungserzähler, übrigens viel besseres Wort als Theoretiker, immer niedriger Bildungsstand sind?
Also natürlich nicht formal, weil wir wissen ja, da gibt es ja aus allen Bevölkerungsschichten Anhänger. Aber sie haben zumindest nicht gelernt, lösungsorientiert zu arbeiten. Also sprich, sie waren nie in einer Position, ob privat oder beruflich, wo sie ein Problem haben, lösen müssen. Sondern sie sind immer in der Position verhaftet, zu jammern, zu klagen. Und da kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, sich zu überlegen, wer ist denn nun schuld? Aber das ist ja überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist doch, wie schaue ich nach vorne, wie löse ich das Problem?
Wenn, ja, mag sein. Aber wenn jetzt, was ich ja eben berichtet habe, also die Geschichte mit dem Kind, okay, das mag sein, das kann ich beurteilen, wer da welchem Bildungs- und Intelligenzstandard angehört. Aber das Problem, was ich manchmal im Job habe, ist ja tatsächlich so, dass ich halte mich jetzt nicht für wesentlich intelligenter als alle anderen. Also tief in mir drin schon, aber das zeige ich nicht. Aber das ist ja ein Bildungsstand. Also ne, meine Kollegin, die auf meinem Level ist in der Ausbildung oder in der Hierarchie, die hat ja das Entscheidungsniveau und die Entscheidungsmöglichkeiten, die ich auch habe. Und tatsächlich merke ich oft, dass wir haben auch nicht so viele Männer, aber der andere Mann, wir haben noch einen Oberarzt bei uns, der sieht es genauso wie ich. Der sagt also pragmatisch, wie lösen wir das Ding? Ja, ohne jetzt Punkt 1 zu sagen, wer hat Schuld? Und Punkt 2 zu sagen, wenn ich es war, wie komme ich aus der Nummer raus? Wie kann ich nachweisen, dass ich es doch nicht war? Und das erlebe ich halt öfters mal bei Frauen. Und das auch im privaten Umfeld. Und auch da ist ja der Bildungsstand schon irgendwie der gleiche, weil ich umgebe mich ja nicht freiwillig mit Leuten, mit Ungebildeten.
Da hast du natürlich einen Punkt. Also muss es was mit dem Erfahrungswert zu tun haben, ja. Also ich glaube, dann liegen wir beide falsch. Es liegt nicht nur an der Bildung und nicht nur am Geschlecht. Es liegt wahrscheinlich daran, wie man gelernt hat, mit Problemen umzugehen oder eben auch nicht.
Ja, und da sind wir jetzt wieder, ist es jetzt wieder die Frage, ist es soziokulturell, wie damals in dem Buch Die Wiege der Sonne, was ich da zitiert habe? Hast du es mal gelesen oder den Film gesehen?
Nee. Überhaupt nicht. Der Titel sagt mir was. Worum geht's da?
Es geht um einen Mord in Los Angeles an einer Frau, wo dann irgendwie die japanische Japaner-Clique ne, die japanischen Geschäftsleute irgendwie reingezogen werden oder mit drin stecken. Und der Ermittler bekommt dann einen älteren Kollegen an die Seite gestellt, im Film gespielt von Sean Connery, der jahrelang in Japan gelebt hat. Und der sagt, Kollege, ich sag dir jetzt, wie wir hier vorgehen. A, die Japaner fragen nie, wer Schuld hat, sondern die versuchen, das Problem zu lösen. Die werden den Schuldigen später eliminieren. Aber das steht bei denen nicht im Vordergrund. Und auch noch so andere, da kommt ganz viel raus, wie gehen wir miteinander um. Ne? Also die Japaner weiß man ja zum Beispiel, dass sie sehr, sehr höflich sind, dass sie aber auch bestimmte Hierarchien total abfeiern. Ne? Also dass er sagt, also da spricht der Ranghöhere spricht mit dem Ranghöheren. Weiß ich nicht, ich war nie in Japan, kenne auch keine Japaner, aber das schien mir plausibel zu sein, dass es sowas gibt. Und da wurde es dann wirklich so gesagt, das ist der Lösungsansatz der Westler und das ist der Lösungsansatz der Ostler. Ich fand es damals bemerkenswert, weil ich auch irgendwie immer gedacht habe, naja, es muss ja ein Schuldiger her. Ne? Denn ganz viele Sachen sind ja darauf aufgebaut, dass man sagt, ja, also es ist irgendwas passiert und der war es. Das ist aber meistens nur, um festzulegen, ich war es nicht. Ja? Und ich habe auch im häuslichen Umfeld manchmal, wenn ich frage, ich lebe mit drei Frauen zusammen, unterschiedlichen Alters, wenn ich frage, wo ist der Hausschlüssel, wird mir gesagt, also ich habe ihn nicht. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Ich habe auch nicht gesagt, wo hast du schon wieder den Schlüssel hingetan? Denn ich habe gefragt, wo ist der Schlüssel? Wertfrei. Da könnte man mir sagen, weiß ich nicht. Oder im Eimer. Oder auf der Tür. Ja? Aber die erste Antwort ist, ich habe ihn nicht. So. Und mag sein, dass diese Frauen, die mit mir zusammenleben, wahrscheinlich auch sehr gebeutelt sind durch das Zusammenleben mit mir, ist möglich. Aber.
Genau. Und angeblich hat die Frau wieder aufgeräumt.
Ja, ich frage öfters mal, wo was ist, weil ich auch, das ist, glaube ich, auch so eine Männersache, Männer legen irgendwas irgendwo hin und sagen, wo habe ich das denn hingelegt? Das ist, weil wir immer denken.
Ach, ihr denkt immer an wichtige Dinge und könnt das nicht, ja.
Nein, weil wir immer denken, Wir denken immer große Gedanken und da können wir uns nicht mit Kinkerlitzchen, wo liegt mein Schlüssel oder mein Telefon rumschlagen. Aber es ist tatsächlich so und das sehe ich auch im Job, dass ich bei bestimmten Leuten, also wenn ich zum Beispiel den Kollegen, den frage, wo ist denn das und das, dann sagt er, weiß ich nicht, oder in Raum 17.
Ja, ihr könnt froh sein, dass euch beim OP die Instrumente angereicht werden, das Operationsbesteck, sonst würdet ihr die wahrscheinlich auch nicht finden.
Nee, die würden wir nicht finden. Das ist ja die alte Geschichte, dass der, wenn man einen Chirurgen nachts in einem Raum einsperren würde mit einem Kühlschrank, dann würde er verhungern, weil er es gewohnt ist, dass man ihm was anreicht.
Siehste? Und jetzt wissen wir auch warum, damit da nichts schief geht. Weil eine Arbeitskollegin von mir hat einen sensationellen Satz geprägt, beziehungsweise eine sensationelle Beobachtung gemacht, wie ich finde. Sie hat gesagt, wenn man einem Mann sagt, das ist jetzt hier total, das ist das Gegenteil von chauvinistisch, wenn Frauen so sind, gibt es da ein Wort für?
Wieso, Frauen können auch Chauvinisten sein?
Gut, okay, also dann chauvinistisch von mir. Wenn der Mann, wenn du sagst zu dem Mann, such was in dem Kleiderschrank oder gerne in den Schrank, dann musst du ihm sagen, du musst die Tür aufmachen, du musst den Kopf von oben nach unten bewegen und von rechts nach links, weil sonst findet der Mann das nicht. Finde ich großartig.
Ja, und das ist auch so. Das ist auch so. Du hast ja mal gesagt, das ist, wie kann es sein, dass Männer irgendwie den Fußweg zum Südpol finden, aber ihre Socken nicht in der Waschmaschine. Und ja, das ist so. Und deswegen, da wir jetzt auch schon wieder den großen Bogen gespannt haben und am Ende sind, muss man sagen, Gott sei Dank gibt es ja Männer und Frauen, damit wir wären ja ohne einander, wäre die Art ja sowieso ausgestorben, rein biologisch, aber wir würden ja gar nicht klarkommen. Wir würden ja permanent alles suchen und Frauen würden sich immer fragen, wer ist schuld?
Wer ist schuld? Wer ist schuld daran, dass der Mann immer alles sucht? Natürlich ist der Mann schuld.
Wahrscheinlich ist das so. Und was soll man jetzt noch sagen?
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Wer ist schuld?
Joy of Grief.
Joy of Grief. Ja, in diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, quälen Sie sich nicht mit dem Gedanken, wer ist schuld, sondern lösen Sie das Problem.
Stecken Sie den Schlüssel in die Hosentasche, wissen Sie mal, wo er ist.
Sehr richtig. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.